die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweikart. Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug.
Jetzt mal wieder Zeit, würde ich sagen, mal in den Leselotsen zu gucken. Das hatte man auch schon nicht mehr. Komm, im Mai, hast du die Liste vom Mai
dir angeguckt? Ja, die Liste
Bestes
vom Mai.
Bestes aus dem Büchermeer für Kids und Teens.
Genau, und die Möwe hat uns wieder was Schönes ausgeguckt.
Oh ja, Anke Kuhls Möwe gibt Orientierung im Büchermeer.
Genau, und wir aus der Jury der Leselotsen, das sind die Verena Hönig, die ist Journalistin, das ist die Katrin Rüger.
Die ist Buchhändlerin in München.
Im Buchpalast. Und das bist
wir
du.
Wir zwei beide.
Und ja, ich.
Ja,
also
genau.
Vier Stimmen.
Wir suchen alle zwei Monate die besten Bücher raus, und zwar in den Kategorien Bilderbuch, Kinderbuch, Jugendbuch.
Und einer wechselnden Kategorie.
Comic.
Sachbuch und wir haben auch die Kategorie ja. Fällt aus dem Rahmen.
Genau. Und das ist dann was ganz Besonderes sozusagen, was sich nicht so einreihen lässt, wo man sagt, das ist schon so ein,
da gibt's
ein
in,
Schatz, ein Fundstück.
Im Kinder- und Jugendbuch ja immer wieder
ja,
auch besondere Formate, besondere Ideen,
die aus
Ungewöhnliches.
Aus dem Rahmen fallen.
Genau.
Naja, und jetzt würde ich sagen, ein Bilderbuch anfangen.
Genau. Wir haben von Alicia Bululu, das ist die Autorin.
Und die Illustratorin ist Raquel Catalina.
Das Buch Frühstücken und das ist aus dem Spanischen übersetzt von Niklas Bayer und bei Bohem Press erschienen.
Genau, in Münster. Und Milch, Kressebrot, Obstsalat oder Spatzenfrühstück, also jeder Morgen schmeckt halt anders. Und das erleben wir, also wir begleiten ein Kind durchs Jahr und erleben mit ihm also schöne, traurige, lustige Szenen.
Ja, es ist immer das Frühstück. Jede Doppelseite ist ein Frühstück und immer ist es irgendwie ganz anders. Mal ist das Kind müde, mal muss es alles ganz schnell gehen, mal ist es draußen auf einer Picknickdecke im tropischen Umgebung. Also in ganz vielen unterschiedlichen Zuständen, in denen man morgens so sein Frühstück zu sich nimmt.
Und es ist auch mal ist es eher so ein bisschen verhalten und mal ist es ganz lustig. Es geht halt gar nicht so darum, um dieses morgendliche Ritual, sondern es geht um Gefühle. Es geht eigentlich um Gefühle, wie man sich fühlt dabei. Und das sind kurze Gedichte, die dieses Mädchen, das Violeta heißt, sagt. Und das findest du, glaube ich, du bist da ein bisschen gespalten mit den Gedichten, weil es ist Lyrik, ja, Brotkrusten knuspern und sowas. Also da hört man schon was. Ich finde solche Worte ja ganz toll. Das macht so das Einzigartige von jedem aus, von jedem Tag. Die kleinen Freuden, die so passieren. Und das ist alles auf einer Doppelseite dann eingefangen von der Raquel Catalina. Manchmal so eine comicartige Sequenz von vier Bildern, die dann auch zeigt, was in so einer vierköpfigen Familie so am Morgen alles so passiert, wenn sie schnell alle zu ihrer Zeit aus dem Haus müssen. Und dann nur noch zwei Haustüre von geschlossenen Haustür, finde ich eine herrliche Szene, weil die werden quasi auch rausgekehrt und Moment mal. Hat viele, viele lustige Effekte auch, aber auch wenn man so müde ist und gar nicht raus will und so weiter und so. Mit sehr, sehr schönen, oft leuchtenden Farben, die man dann hat. Und ich finde es ganz schön in diese Bilder eingefangen.
Ja, ich bin mich überzeugt, der Text eben nur an manchen Stellen. Also du hast jetzt gerade die Stelle genommen, ich glaube, das ist so eines der in gebundener Sprache sehr mordmalerisch beschreibenden
die
Frühstücke.
Die Onomatopoesie.
Ja. Da geht's ganz gut, aber es gibt auch andere Sachen, da hänge ich halt sehr und denke mir, dass da einfach eine profane Situation durch sprachliche Drechselei irgendwo lyrisch verbrämt wird, was da gar nicht notwendig wäre oder auch Bilder stattfinden oder Bilder produziert werden, wie da bin ich halt so ein bisschen drüber gestolpert. Der Rucksack ist mager vor Hunger, die Augen eine wie Spinnennetze. Da versuche ich halt mir bildlich vorzustellen, was da passiert. Und also Augen wie Spinnennetze, da fehlt mir so ein bisschen die lyrische Fantasie. Da bin ich dann doch ein bisschen weg vom Text.
Ja, aber guck mal, wenn der Rucksack, also für Kinder ist das ja im Alter von 4 Jahren magische Phase, ist das durchaus so ein Rucksack sehr gut vorstellbar. So ein Rucksack ist belebt. So ein Rucksack ist entweder dünn oder dick und dann hat er einen dicken Bauch, der wird vollgefüllt. Oft ja auch, wenn man auf einem Picknick oder so unterwegs geht oder auf einem Spielplatz, dann wird er mit leckeren Sachen vollgefüllt und dann ist er eben mal dick und mal mager. Also das würde mir völlig einleuchten.
Ja,
dass der Rucksack wie ein dicker Bauch sozusagen.
Ja, also mir kam das ein bisschen arg kunsthandwerklich vor und das hat mir so ein bisschen die Freude an diesem Bilderbuch von den Illustrationen, die ich sehr gelungen finde, eben, das mir ein bisschen zu arg ablenkt mit zu viel Bohai und da sind auch ein paar typografische Spielereien.
Bohem
und Bohai. Auch ein paar typografische Spielereien drin, wenn es regnet, werden die Buchstaben untereinander gesetzt und sowas. Also da ist mir ein bisschen viel Spielkram dabei, das hätte man...
Das ist der Lyrik, das ist der Freund Lyrik von der feinsten Sorte.
Ja. Das hat mich also okay. An der Stelle nicht ganz so abgeholt. Aber wie gesagt, bei den Illustrationen gehe ich ja gerne mit und finde es ja auch so von der Idee her grundsätzlich zu erzählen, wie es denn so morgens zugeht, wie jedes Frühstück irgendwie ein ganz eigenes ist, was eben auch fantastische Bilder produzieren kann von Frühstücken, die man selber noch nicht erlebt hat. Eine schöne Idee, aber eben, wie gesagt, in der Umsetzung war ich nicht ganz so glücklich. Aber das ist vielleicht auch eine Geschmackssache, gerade wenn es um Lyrik und um diese Art des Erzählens geht.
Ich bin halt ein großer Lyrikfreund, aber das ist vielleicht liegt das daran, dass ich das mich dafür begeistern kann. Aber
wir haben ja noch mehr.
Ja, wir können zum Kinderbuch wechseln. Beim Kinderbuch müsste man auch mit dem Jüngeren, denke ich, anfangen. Das Jüngere wäre die Iva Prochazkova, die eine der bekanntesten tschechischen Jugendbuchautorinnen ist, 1953 in Olmütz in Tschechien geboren und ihr Vater Jan Prochazka, den kennt man auch, der war auch Schriftsteller und war einer der Anführer des Prager Frühlings, des sogenannten Prager Frühlings und der wurde auch wegen einem Buch halt aus der tschechischen KP ausgeschlossen, was dann natürlich für die Tochter, also für Iva bedeutete, dass sie nicht studieren durfte und erstmal als Putzfrau halt arbeiten musste. Die ist dann 1986 bis 1995 hat sie in Deutschland mit ihrer Familie gelebt. Und hier auch geschrieben und ist danach wieder dann nach Tschechien zurückgegangen und sie lebt heute in Prag und ja, man kennt von ihr so Bücher wie Orangentage oder Elias und die Oma aus dem Ei, Deutscher Jugendliteraturpreis, muss man sagen.
Die Nominierung, also da waren viele Preise dabei.
So. Ja, genau. Also sie ist eine renommierte Frau und ja, um was geht's jetzt hier bei Menta,
ein märchenhaftes
Abenteuer.
Ja, du hast den Untertitel ja schon genannt, ein märchenhaftes Abenteuer. Das zeigt ja auch durchaus, auch mit dem Titel, der sehr, ein verwunschenes, strohbedecktes Häuschen in einem verwunschenen Garten zeigt.
Ja, das ist illustriert von Sue Ehlers, das Buch.
Ja, und vergessen wir auch nicht den
Übersetzer. Wer hat es übersetzt aus dem Tschechischen? Ferdinand Hauser hat es übersetzt aus dem Tschechischen.
Ja, die Geschichte beginnt eigentlich, dass Florentin, der alleine in diesem offenbar auf dem Titel abgebildeten kleinen verwunschenen Häuschen lebt, der seinen Lebensunterhalt mit einer Fähre verdient, die auf einem Fluss Menschen und Autos von der einen zur anderen Seite bringt, dass der in seinem Garten bei der Minze ein kleines Kind findet und offenbar der Ansicht ist, ja gut, dass wenn da ein Kind ist, was da sich an die Minze festklammert, dann und es gehört keinem anderen, dann wird es wohl mein Kind sein.
Und das hat so einen schönen Namen, finde ich, die Blaue Maräne, die Fähre heißt
Fähre,
die Blaue Maräne. Mhm.
Ja, und er nimmt also dieses Kind an sich, stellt fest, keiner vermisst eins, also kümmert er sich eben und zieht dieses Kind liebevoll auf und merkt schon, naja, es ist jetzt nicht das Größte, es ist eher kleiner, aber ein schlaues, kleines Wesen mit viel Neugier, vielen Ideen Und als es in die Schule muss oder in die Schule darf, freut es sich schon immens, endlich jetzt in die Schule kommen zu können. Aber die Schuluntersuchung, die Eingangsuntersuchung, ja, die sagen, klappt nicht so ganz, noch zu klein. Und dann kann sie diesen, boah, was, wie heißt dieser Griff, wo man über den Kopf zum anderen Ohr greift?
Ja, ja,
aber da ist der Philippi-Griff oder sowas, ja, ja, in der Art. Nicht,
über genau. So viele Jahre, ja. Genau.
Ja, den man beherrschen sollte, den kann sie auch noch nicht. Jedenfalls der Amtsarzt sagt, ah, ist noch ein Tick zu früh, vielleicht erst nächstes Jahr. Und da ist das Mädchen, was, weil es bei der Minze gefunden wurde, Menta genannt wird von Florentin.
Pfefferminze. Mhm.
Sehr traurig. Und dann kommt sie auf die Idee zu sagen, naja, wenn ich nicht in die Schule kann, dann soll doch der Florentin mir einfach alles beibringen. Dann kann ich doch irgendwann später da mit einsteigen und vertrödel das Jahr nicht, wo die anderen doch alle schon lernen. Und ja, das klappt auch. Und dann am Ende des ersten Schuljahres kommt sie mit in die Klasse und man stellt fest, hui, die ist ja doch so fix und schlau und Florentin hat sie so fit gemacht, dass sie jetzt auch in die zweite Klasse kann. Für mich ist das so ein bisschen der Bruch in dieser Geschichte. Ich bin irgendwie heute so ein bisschen auf Krawall gebürstet, merke ich gerade.
Ich merke das gerade.
Ja, ja, es ist irgendwie auch nicht, das hat mich ja noch mitgenommen. Da war ich irgendwie auch ganz gespannt, wie die Geschichte jetzt weitergeht.
Die hat ja auch eine besondere Fähigkeit, das muss man auch noch sagen. Also die Aufgabe sozusagen, dem Gedächtnis von anderen Leuten wieder so
sie vergisst nichts. Sie kann sich an alles erinnern, an alles, was sie sieht, bemerkt sie und merkt sie sich. Sie hat noch viel mehr magische Fähigkeiten, die erst im Laufe der Geschichte dann auftauchen. Mhm. Naja, und während man noch so überlegt, was denn mit diesem besonderen Mädchen jetzt in dieser Schule passiert, da merkt sie plötzlich, also sie kann dann auch, dass die Fledermäuse hören, sie kann die Maulwürfe unter der Erde wahrnehmen, wie sie hin und her laufen. Ja, und dann kommt plötzlich ein Tier, man würde vielleicht noch sagen, ein Zwerg. Eine verzauberte Maus oder eine Maus, die dann auch als kleines Männlein mit einer Bommelmütze auftaucht, die ihr dann was zuflüstern und ihr mitteilen, sie muss einen Auftrag erfüllen, sie muss etwas tun.
Eine Mission sozusagen.
Und da kippt dann diese ganze Geschichte eben, was am Anfang so dezent ist, märchenhafte Elemente hatte, dann plötzlich in so eine fantastische Geschichte, weil jetzt plötzlich wird die ganz große erzählerische Kiste geöffnet, denn sie muss natürlich die Welt retten.
Naja, aber wir haben vorher schon diese technische Welt, die beschreibt die Prochazkowa ja auch sehr genau. Also mit Radio, mit dem Online-Journalismus, mit Handys.
Das kommt alles ganz hinten. Das kommt ja ganz am Ende.
Ja,
am Anfang
die ist es. Die gibt's ja. Die ist da. Und die wird schon ausführlich auch beschrieben. Also darauf läuft die Mission ja raus, sozusagen. Sie soll ja wieder was herstellen, Gleichgewicht.
Ja, wenn man jetzt nicht zu arg spoilert, dann geht es eben darum, dass die Welt in Gefahr ist, weil die meisten Menschen sich viel zu sehr an schlechte Dinge erinnern oder das Schlechte in der Waagschale, in der großen Waagschale, die die Welt im Gleichgewicht hält, auf der Seite der negativen Erinnerungen abladen und die Menge der positiven Erinnerungen immer weniger wird. Wir sind also Menschen, die immer das Negative sehen, immer das halbleere Glas.
Das merke ich ja gerade an dir.
Ich bin der diese Waage jetzt endlich final
in die Katastrophe gibt, genau.
Und damit das eben nicht passiert, muss eben ein besonderes Wesen, Menta, die Menschen erwecken, damit sie merken, dass sie doch alle auch diese positiven Erinnerungen in sich tragen. Und jetzt denkt man auch, oh Gott, wie wird sie das denn erreichen? Und welche magische Fähigkeit braucht es denn, um in den Menschen die positive Erinnerung zu erwecken? Und siehe da, ist ganz profan. Die Menschen müssen einfach nur sich gegenüberstehen und sich gegenseitig am Ohr ziehen. Dann klappt das. Dann plötzlich kommen wieder all die positiven Dinge im Leben. Und selbst der Bösewicht, der im Gefängnis saß, dem fällt wieder ein, dass er doch eigentlich ein ganz guter ist. Und das ist mir alles ein bisschen zu...
Ist ja ein Bild sozusagen, ein märchenhaftes Bild, dass sozusagen was passiert. Naja, am Ohr ziehen bedeutet ja was, aber gut, man kann da unterschiedliche Botschaften aus diesem symbolischen Griff ans Ohr rauslesen. Ja.
Also als ich das so gelesen habe und immer wieder gedacht habe, boah, passt das so alles zusammen und ist genau diese Verknüpfung von so einer märchenhaften Welt und der modernen Technik, die aber jetzt doch nur so eine Randnotiz ist. Sie ist da, sie spielt irgendwie mit rein, aber sie ist ja nicht das tragende Element. Sie gibt es irgendwie. Passt das so alles zusammen? Und für mich war das so das Bild, dass Eva Prochazkowa Pochatzkova. Pochatzkova, irgendwie wie so aus so 5 Puzzlekästen Teile nimmt, sie alles auf den Tisch wirft, zusammenpuzzelt und am Ende sagt, guck mal, fertig, ist es nicht toll geworden? Und für mich ist das Bild so, dass ich denke, nee, da passen viele Sachen überhaupt nicht zusammen. Da wird keine richtig runde Geschichte draus, sondern es ist so viele Elemente, die man eben schon kennt. Oh, das Kind, das in magischen Flugs, plötzlich kann sie sich auch verkleinern und auf dem Rücken der Fledermaus fliegt sie dann zu dieser Insel, wo diese Waage steht.
Das kommt ihr bekannt vor.
Irgendwie habe ich das schon mal gelesen, habe ich so gedacht. Irgendwie habe ich diese ganzen Elemente schon mal gehabt und dann braucht es eben viel Kreativität, um darauf wirklich was Neues zu machen. Und an der Stelle bin ich an dem Buch eben ein bisschen gescheitert, weil ich so das Gefühl habe, nee, auch diese moderne Technik damit einfließen zu lassen, dass es am Ende eine Online-Journalistin ist, die die Menschen über einen Wettbewerb dazu animiert, sich gegenseitig am Ohr zu ziehen, um diese Erinnerung wieder hervorzurufen. Das ist mir alles ein bisschen zu, nee.
Es ist ja sozusagen ein Lehrstück. Es ist ja ein Bild, das dafür steht. Und sie sagt am Ende, ich wette, also die Pochatzkova, ich wette, wenn ihr Mentor treffen würdet, würdet ihr gar nicht merken, dass sie in gewissen Dingen anders ist als ihr. Außer, dass sie womöglich vor euren Augen verschwindet. So, das ist es so. Und dann sagt sie noch, ihr solltet schleunigst mit dem Ohrenziehen anfangen. Glaubt mir, es ist die sensationelle Sache der Welt. Und auch wenn ihr keinen Rekord brecht, werdet ihr staunen, an wie viele vergessene Dinge ihr euch wieder erinnern könnt.
Wahrscheinlich musst du mir jetzt mal am Ohr ziehen, damit ich mich wieder an richtig gute Bücher erinnere. Aber ja, ich weiß nicht, ob das dir in dem Moment so gelingen wird.
Gut.
Ja, aber jetzt Schluss
damit. Dann muss ich dich jetzt mal am Ohr ziehen. Ja, am Ohr ziehen. Und wir gehen aber wir haben es ja empfohlen, ne, aus gutem Grund. Also waren wir in der Mehrheit.
Genau, es ist ja auch eine Juryentscheidung und keine persönliche. Man ist ja manchmal überstimmt.
Ja.
Zu Recht.
Wir haben als auch noch im Kinderbuch, von wegen gleich, wir haben von, ich weiß gar nicht, wie man den Vornamen genau ausspricht, Najat El-Hachmi, Nurs Geheimnisse.
Klingt jetzt nicht so, aber es ist so, es ist aus dem Katalanischen übersetzt von Michael Elbmeier, denn die Autorin ist
Elbmeier.
Denn die Autorin ist, ja, marokkanisch-spanischer Herkunft.
Genau, und deswegen aus dem Katalanischen. Und es ist so, dass Nur, die Titelheldin, eben 12 Jahre alt ist, stammt eben auch von Eltern, die aus Marokko kommen, eingewandert sind. Und die möchte auch später mal, das weiß sie ganz sicher, Schriftstellerin werden. Sie will schreiben. Und dann merkt sie aber schon, sie muss dann nach den Ferien auf die nächste weiterführende Schule in der Stadt gehen und freut sich sehr und ist auch sehr lernbegierig und wissbegierig. Aber es ist gleichzeitig, was jedes Kind kennt, es ist weit weg. Wie wird das werden? Und sie muss auch ihre beste Freundin zurücklassen. Und die beste Freundin ist auch gleichzeitig ihre Cousine, die Aisha.
Naja, und noch hinzu kommt, dass sie zum einen ja das einzige Kind ist, was auf diese Schule in der oberen Stadt darf, weil das ist eigentlich die Schule der Reichen und derjenigen, sie sagt dann auch immer, der Blonden und der Hellhäutigen. Und da überhaupt, also sie darf da auch nur hin, weil sie von ihrer Schulleitung und ein Stipendium bekommt oder ihr zugesagt wird, dass sie da nichts zuzahlen muss, weil ihre Eltern haben gar nicht das nötige Geld, um ihr diese Schule dort eigentlich zu erlauben. Und es war auch gar nicht so einfach, ihre Eltern mit Hilfe der Lehrer und der Schulleitung davon zu überzeugen, dass ein junges Mädchen in einer doch relativ konservativen marokkanischen Familie überhaupt auf diese Schule muss. Weil das ist eben auch so eines der ganz wichtigen Themen in diesem Buch, nämlich die Selbstfindung dieses jungen Mädchens, was im Laufe der Geschichte ja auch zur jungen Frau wird, die auch von den anderen Menschen in ihrer marokkanischen Umgebung eben genauso wahrgenommen wird. Also sie wird plötzlich zur Frau, dann heißt es, oh, du musst jetzt aber auch dein Hinterteil bedecken und nicht mehr so wie so ein Mädchen, so ein Kind hier durch die Gegend laufen, du bist jetzt eine Frau. Was für sie aber immer bedeutet, ja, warum soll ich das denn machen? Ja, weil die Männer dann darauf gucken können und sagt sie, ja, aber ist das denn mein Problem? Ist doch das Problem der Männer. Also, die sollen sich doch mal gefälligst
sie stellt zügeln. Oft haargenau die richtigen Fragen. Und sie ist auch sozusagen immer in Korrespondenz mit einem Du.
Genau, der sie diese Geschichte erzählt.
Erzählt,
oder?
Genau.
Denn sie will ja Schriftstellerin werden.
Und so ein bisschen tagebuchartig könnte man fast sagen, aber soll darüber hinausgehen. Und das sind eben, also Klassismus ist so eine Frage, die wo sie viel drüber nachdenkt. Wir gucken ja eigentlich beim Denken zu, die Regeln, die gesellschaftlichen und religiösen Regeln, auch wenn die Eltern durchaus also jetzt liberaler sind oder offener sind. Sie ist wahnsinnig intelligent und guckt auch immer in Büchern, was sie da eben für Antworten findet. Sie arbeitet auch in der Bibliothek gerne.
Weil sie zu Hause keinen Platz hat, weil sie keine Möglichkeit hat und sich ja eben auch immer beschwert, dass sie die Einzige ist, die richtig ernsthaft lernt, weil sie ein Ziel hat, nämlich Schriftstellerin zu werden. Dazu muss sie ja auch noch zu Hause lernen, wie man sich als richtige Frau verhält, putzen, kochen. Also eigentlich das, was man als Ehefrau später tun muss, wo sie sagt, ja, aber das ist doch überhaupt nicht meine Rolle. Ich will doch Schriftstellerin werden. Was hat das damit zu tun? Und was sie noch mehr ärgert, ist, dass ihre Brüder den ganzen Tag draußen rumtoben und Fußball spielen und die zu keinerlei Verpflichtungen gezwungen werden. Was natürlich dieses Rollenverständnis für sie auch absolut in Frage stellt. Und dazu kommt noch, dass dann ein junger Mann, der da in der Nähe wohnt, sozusagen
aus dem
schon...
Wohnblock, der müsste sich schon mal fürs Heiraten reservieren. Genau,
der sagt dann schon mal sagt, ja, sprech mal mit deinem Vater.
Genau.
Und sie sagt, hallo? Also ich bin 12, also ich werde jetzt 13.
Ja, aber sie sagt noch viel schöner, auch sehr, also in ihrer Sprache, sie sagt, meine Hand gehört mir und sonst niemanden und wird an niemanden vergeben. Und das ist sehr klar und eindeutig und da braucht man nicht lang rumzureden.
Also mir hat das Buch sehr gut gefallen, weil es zum einen, es wirft halt diesen Blick in eine religiös geprägte Gesellschaft, die ja ihre eigenen Regeln hat und versucht, sie irgendwie auch gegen andere Regeln aufrechtzuerhalten. Und trotzdem, da ist jemand, der sagt, aber ich will meinen eigenen Weg gehen gegen diese Widerstände und ich weiß um diese Widerstände und das ist nicht so einfach. Und für mich hat es ein sehr großes Verständnis für diesen Zwiespalt, den auch Menschen in diesem Kontext haben, eröffnet. Da sind ganz viele kleine Details drin.
Also wenn unsere Kollegin, Jurykollegin vom Buchpalast, Katrin Rüger, hat darauf hingewiesen, dass ihr nicht der aktive und passive Sprachgebrauch entgeht. Und sie sagt, also zitiert dann aus dem Buch, Männer heiraten und wir werden geheiratet. Wie absurd ist das denn?
Ja. Mehr, schöner kann man es nicht sagen. Und demzufolge, das bin ich endlich mal wieder einer Meinung mit der Gesamtjury und sage, ein sehr schönes Buch.
Ja, also diese innere Freiheit, die besticht von Nurs. Und es ist, auch literarisch, finde ich, ist der erste Roman von ihr für Jugendliche. Und man könnte fast sagen, weiß nicht, das ist zu wenig, wenn ich jetzt sage, das große Thema ist Selbstermächtigung, aber mit ganz vielen einzelnen Facetten, aber also sehr, sehr lesenswert. Nurs Geheimnisse aus dem Orlanda Verlag, der oft in dieser Richtung schon sehr, sehr viele schöne Bücher hervorgebracht hat, den man sich unbedingt merken muss. Und dann gehen wir schon
ins Jugendbuch und haben da so einen richtig dicken Wälzer von Eva Kranenburg, ein Debüt, was man kaum glauben mag.
Ja.
Und zwar heißt das Buch Freunde. Und dieses Buch erzählt von vier Freunde wider Willen, denn das Buch spielt in den letzten Tagen eines brutalen Krieges zwischen zwei bezeichneten Brüdervölkern, die fast die gleiche Sprache sprechen. Wo sich irgendwann ein Krieg aufgeschaukelt hat, wo alles in Schutt und Asche liegt. Und an den letzten Tagen werden selbst Jugendliche mit 14 noch als letzte Schergen, als letztes Aufgebot in diesen Krieg geschickt. Und ja, diese vier, die sich da wider Willen unter einem, der da Kommandant sein soll, aber ja auch nur 20 ist, aber durch eine Narbe schwer entstellt ist, zudem also keiner dieser Jugendlichen hin will und am Ende sind es drei verlorene Seelen mehr oder minder, die ihm dann folgen und ja, der eigentlich das tut, was man nicht tun sollte in dieser Situation, nämlich der mit den dreien desertiert. Mhm. Also sie lassen sich so ein bisschen
der die Situation aber auch begreift.
Ja.
Also Tarek heißt er, Tarek ist der Kommandant. Dann gibt es den 17-jährigen Ich-Erzähler.
15-jährigen.
Namens Ren. Und den kleinen Tuck und
Nata, das Mädchen.
Genau, Nata, wo dann auch eine Liebesbeziehung oder ein,
ja, kann man so sagen,
entsteht zwischen Tarek.
Also er ahnt schon, der Krieg ist verloren, da wird nichts mehr draus. Lass uns hier uns verstecken und darauf hoffen, dass wir diese letzten Tage überleben. Und die Geschichte erzählt vor allem von den ersten Tagen, Wochen in dieser Zeit, als der Krieg zu Ende geht und dann in all dem Chaos, all dem Leid und all der neuen Situation, wo jetzt quasi der Gegner gewonnen hat, wo Spenden irgendwo oder wo Brot ausgegeben wird, wo man sich versucht, aus dem Schutt, aus dem Chaos da irgendwie so halbwegs zu überleben, wie da die Freunde miteinander umgehen, wie sie gucken, wie sie ihr Leben so in diesem völligen Chaos organisiert bekommen. Und das ist eine, ja, es klingt auch so ein bisschen, mag in so einem Kontext komisch klingen, es klingt auch so ein bisschen nach Abenteuergeschichte.
Ja, ist es ein Abenteuerroman? Manche Rezensenten haben von einem Abenteuerroman gesprochen.
Es klingt irgendwie merkwürdig. Ja, es ist ein ganz finsterer Abenteuerroman. Ja. Und ich glaube manchmal, das ist jetzt so ein bisschen Küchenpsychologie oder Altklugheit oder Dahergerede, aber ich glaube, für Kinder und Jugendliche muss es manchmal auch das Gefühl von Abenteuer sein, um so eine belastende Situation überhaupt zu überleben. Mhm. Also wenn man irgendwas als Spiel, als Abenteuer begreift, dann verliert es diese Existenzialität.
Jetzt ist es ja so, dass also Eva Granburg Psychotherapeutin ist und die arbeitet mit Geflüchteten aus der Ukraine, aus Afghanistan, Syrien, Irak, Iran. Und der Ukraine-Krieg war sozusagen der Impuls zu schreiben, diesen Roman zu schreiben. Und es ist, die traurige Wahrheit ist ja das, was für uns sehr beklemmend erscheint beim Lesen schon, ist für die Geflüchteten Realität gewesen. Mhm. Also das ist nicht allein etwas Ausgedachtes, auch wenn es für uns vielleicht fiktiv erscheint, aber das ist es gar nicht.
Ja, das macht es irgendwie noch beklemmender, wenn man das so liest. Weil es sind ja alles, also Tuck zum Beispiel schreit immer wieder, dass man ihn nicht ausziehen darf. Der hat irgendwie mehrere Schichten Kleidung übereinander an und irgendwann nach einiger Zeit haben sie die Möglichkeit, sich in einem Fluss zu baden, weil vorher nirgendwo Wasser war und man sich nirgendwo waschen konnte und da gibt's jetzt die erste Möglichkeit und alle stinken mit ihren Klamotten, die sie tagelang und fast wochenlang tragen und freuen sich darüber und Tuck steht da und sagt, man kann ihn nicht ausziehen. Und die schwierige Wahrheit ist, dass die unterste Schicht ein T-Shirt sich quasi mit seinem offenen Rücken schon halb verwachsen hat. Also es ist an solchen Stellen eben auch ein sehr, sehr schmerzhaftes Buch, wenn man das liest. Aber es ist wahrscheinlich der Schrecken dieser Erfahrungen, die andere Menschen in ähnlicher Art und Weise gemacht haben. Oder die sie gesehen haben oder die sie erlebt haben, die jetzt in dieser Geschichte so komprimiert und miterzählt werden.
Und es gibt noch einen kleinen Twist, also Yoshi, der dazukommt zu den Vieren und irgendwie alle auseinanderbringt oder versucht auseinanderzubringen.
Ja, das ist so eine ganz merkwürdige Gestalt, aber vielleicht kann man da auch so ein bisschen was Politisches rauslesen, weil seine Fähigkeit besteht darin, dass er die Menschen wahnsinnig gut einschätzen kann. Er weiß wahnsinnig viel. Im Grunde ist er so eine kleine Stasi. Also er beobachtet alle Leute und weiß, wo sie herkommen, was sie tun, kennt ihre Schwächen, ihre Stärken und ist ein ganz großer Manipulator, ohne jetzt zu spoilern, aber er schafft es eben auch, Tarek wieder aus dem Gefängnis rauszuholen mit einer großen List und mit Hilfe der drei Freunde, die natürlich nichts anderes tun wollen, als Tarek da wieder rauszuholen. Aber diese Freundschaft, deswegen heißt es ja eben auch Freunde, diese Freundschaft oder auch diese Beziehung zwischen diesen Vieren beziehungsweise Fünfen, das ist schon ein ganz starker Moment, der sich durch dieses Buch zieht und der dieses Buch in meinen Augen sehr, sehr lesenswert macht. und sehr, sehr spannend macht.
Also Eva Kranenburg, Freunde, erschienen bei Fischer Sauerländer. Und dann als letztes, was Heiteres vielleicht, Schrimpi, ein Comic. Schrimpi und ich von Moni Port, getextet, von Claudia Weikert gezeichnet. Man kennt die beiden aus dem Labor. Und beim Kibitz Verlag erschienen. Und da geht's um Käthe. Wenn Käthe nur nicht so schüchtern wäre. Und Käthe kommt also in die erste Klasse, ist völlig aufgeregt, endlich ein Schulkind zu sein. Und ja, aber diese Aufregung, die wird ganz schön schwierig. Aber es gibt da, oder macht ihr zu schaffen. Und dann gibt's aber zum Glück Schrimpi, die auch in der ersten Klasse ist und die dann zu Käthes Freundin wird, die sie rettet ob ihrer Schüchternheit. Und das sind ganz, so fanden wir in der Jury zumindest, hinreißende Szenen voller Empathie, diesen normalen Einstieg ins Schulleben spiegeln. Also wir haben immer gedacht, ja, beim Lesen oft, ja, genauso kennt man oder erinnert man sich teilweise auch selbst und auch bei eigenen Kindern und so weiter, wo man sagt, ja, so ist das.
Ja, manchmal so ein bisschen die Diskussion, wenn man jetzt eine Geschichte von der Einschulung ersten Klasse hat, ist dann das Lesealter auch 6 und oder ist da, wird da nicht ein bisschen mehr vorausgesetzt? Ist es denn spannend für 8-Jährige, 9-Jährige, wenn man da schon sozusagen auf die eigene Erfahrung der Einschulung und die erste Klasse zurückblickt? Aber da waren wir ja ganz großzügig.
Da waren wir großzügig. Die Schwierigkeit ist tatsächlich, also das müsste man bei einer Nachauflage sozusagen dem Verlag dringendst empfehlen, dass sowohl die Schriftgröße, die dürfte an einigen Stellen in den Sprechblasen auch größer werden und beziehungsweise ich finde, man kann das ganze Format eigentlich größer machen. Das ist wäre weitaus dienlicher. Und dann dass sozusagen das Lettering, dass das, wo man guckt, klar ist. Also diese Handschrift ist ja nicht immer leicht und für tatsächlich, also ein Erst- und Zweitleser wird sich da schwer tun. Aber es ist ja auch ein Buch, was man durchaus miteinander lesen kann. Also ja. In der ersten Klasse ist ja unser Credo auch immer vom Center Kreis, dass wir sagen,
Vorlesen.
Und das ist so eins, was man auch zusammen, da kommen nämlich auch für Eltern, bestimmt wird das Kind auch erzählen von, oh ja, das ist mir auch so gegangen und so weiter. Das sind also wunderbare Gesprächsanlässe. Wenn man es zusammen eben liest, beim selber Lesen braucht man da schon noch Übung und ja, das ist die Frage dann, das hängt vom Kind ab sozusagen, ab welchem Alter. Ich denke mal, also logischerweise der Viertklässler wird thematisch damit nicht mehr
abgeholt.
Ja, ja. Das ist klar. Also da, wenn man es zum Selbstlesen, da müsste man noch ein bisschen dran feilen, aber es ist hinreißend trotzdem. Also es gibt Szenen da, geht einem das Herz auf wie ein Kreppel, sagt der Hesse, ne?
Also. Ja. Das ist jetzt nochmal ein ganz persönlicher Abschluss.
Ja, deswegen ein Buch, wo wir uns beide unbedingt mitnehmen.
Drauf einigen können und wo wir viel Spaß haben.
Gut, dann haben wir das auch schon für den Monat.
Ja, dann schauen wir mal beim nächsten Mal, was wir da haben. Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.